Manchmal muss man sein Glück ein wenig herausfordern und da habe ich genau das Richtige für euch. Eurojackpot, Europas Millionenlotterie. Jeden Dienstag und Freitag bis zu 120 Millionen Euro zu gewinnen. Chance 1 zu 140 Millionen. Teilnahme ab 18. Spielen kann süchtig machen. Infos unter checkdeinspiel.de. Whitelisted. Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Lucien Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Marcel Janssen kennt sich als ehemaliger Profifußballer wie kein anderer mit Gesundheit und Sport aus. Wir reden über Resilienz, seine Unternehmung im Gesundheitswesen und warum er Botschafter von Active City Hamburg ist. Herzlich willkommen, Marcel. Ich freue mich voll, dass du da bist, weil wir kennen uns schon richtig lange und wir haben es richtig lang versucht und jetzt bist du hier. Ich freue mich wirklich.
Ja, moin. Ja, das stimmt. Mittlerweile schon fast 16 Jahre, ja, wo wir uns kennen und auch gegenseitig irgendwo, glaube ich, begleiten.
Ja, ich habe damals natürlich mitbekriegt, was du alles so machst und du warst ja auch immer einer der Ersten, der auch im Unternehmertum viel gemacht hat. Du hast Firmen gegründet, du hast ja nicht nur Fußball gespielt und deswegen dachte ich, lade dich ein, weil es gibt so viel mit dir zu bereden und ich merke das ja auch immer, wenn wir uns sehen, dann können wir schon über Dinge reden, über die wir sonst noch nie gesprochen haben, oder?
Ja, gerne, jederzeit.
Aktuell bist du Präsident vom HSV.
Genau.
Dann hast du natürlich deine Unternehmung und was machst du sonst noch so?
Ja, sonst auch so, genau, das Ehrenamt beim HSV, was natürlich auch sehr, sehr bunt ist, sehr intensiv, aber auch Spaß macht. Dann hauptberuflich ja, sehr fokussiert in der Gesundheitsbranche unterwegs und ansonsten privat mein Hobby, gehe ich seit fast 5 Jahren wieder nach, habe mein Hobby zurück, nämlich das Fußballspielen. Spiele beim HSV 3, meistens bei der dritten HSV, aber sonst auch mal bei der Ü32 oder bei der Traditionself. Also bin noch aktiv Fußball am Spielen in der Landesliga aktuell, wenn es der Körper und die Gesundheit mitmacht. Und das macht einen Riesenspaß. Und ansonsten ja in unserer wunderschönen Stadt Hamburg arbeiten und aber auch mal entspannen und punktuell am Wochenende auch mal genießen. Und natürlich dann ja mit den vielen Sportereignissen, Events, die wir als HSV haben, ja nicht nur im Fußball oder Frauenfußball, sondern ja auch in anderen Sportarten viel, viel unterwegs an Wochenenden, was sehr, sehr viel Spaß macht.
Ich habe mich nämlich auch gefragt, ob du überhaupt Freizeit hast, weil du bist ja super viel unterwegs, du hast viele Aufgaben und ich denke dann immer, ich habe ja schon wenig Freizeit, aber bei dir wird es ja noch weniger sein. Deswegen finde ich toll, dass du sagst, dass du wieder Fußball spielst. Also ich schaffe keinen Sport und das ist schlecht, oder?
Nein, also ich wollte ja mein Hobby zurück. Mit kein Sport ist schlecht. Wenn man über Gesundheit spricht, ist es nicht nur Sport. Natürlich trägt Sport dazu bei, aber warum denn eigentlich? Es geht um das Thema Bewegung. Also wenn man sich gut bewegt und wenn man ausreichend unterwegs ist, sich ausgewogen ernährt, das heißt nicht, dass man am Wochenende nicht dann auch das essen darf, worauf man Lust hat, aber wenn man so ein bisschen in kein Extrem abrutscht, und sich körperlich bewegt, tut man eigentlich sehr, sehr viel für seine Gesundheit. Und ob es dann zwingend jetzt ein Sport sein muss, der 3-4 Mal die Woche ist, hat jetzt mit der Gesundheit nicht zwingend immer, dann geht es ja schon fast in ein bisschen Leistungsgedanken und das ist dann was anderes, was riesig Spaß macht, so wie bei mir natürlich dann im Fußballbereich, aber mir wird es auch reichen, irgendwann mal ein bisschen zu kicken, um einfach ja in Bewegung zu bleiben, fit zu bleiben.
Also ich musste mit meinem Sohn immer Fußball spielen und ich fand es ganz schrecklich, weil er wollte immer, dass ich ins Tor gehe. Und ich finde, er hat so einen starken Schuss, dass ich mich dann immer weggeduckt habe. Und er hat immer gesagt, boah, wenn du schießt, ne, wenn du den Ball aus dem Tor schießt, ne, das ist so schlecht, da kann ich nicht mal treffen irgendwie. Und da habe ich dann gedacht, na, vielleicht Fußball doch nicht. Ne? Also deswegen, ich war neulich zum ersten Mal bei einem St. Pauli-Spiel, das muss man sich mal vorstellen. Ich war noch nie bei einem Fußballspiel live. Ne? Das war mein erstes Mal und jetzt weiß ich auch, was alle so toll finden am Fußball, wenn es live im Stadion ist.
Ja, es ist sehr beeindruckend. Ne? Gerade bei unserem Volksparkstadion, wenn 57.000 Stimmung machen, kann ich nur jedem empfehlen. Von daher bietet Hamburg dann schon einiges an Sport, auch nicht nur im Fußballbereich.
Wann war denn dein erstes Mal im Stadion? Kannst du dich da überhaupt noch dran erinnern?
Ja, also ich weiß nicht genau, war ich da jetzt 3, 3,5, das weiß ich jetzt nicht, aber in dem Zeitraum irgendwann, das war am Bökelberg noch, bin ja im Rheinland geboren, in Mönchengladbach und das war am Bökelberg, dort ja in der Jugend auch gespielt, das war dann als entweder als Balljunge oder als Zuschauer in sehr jungen Jahren dann damals am Bökelberg.
Also ich war fasziniert und ich bin da rausgegangen und dachte, so ist Fußball mit den ganzen Emotionen und so. Also ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich für eine Mannschaft war. Natürlich vielleicht dann doch für St. Pauli, weil das von Hamburg war. Aber man geht dann so mit und wenn dann ein Tor fällt, dann ist man so voll euphorisch. Und dann dachte ich, komisch, ich bin ja sonst immer so eher ruhig und konnte kaum sitzen, weil ich dachte, ich muss da rumstehen und rumhüpfen. Also ist bescheuert, oder?
Ja und nein. Du beschreibst ja gerade etwas jetzt mal unabhängig. Das ist halt eben, egal jetzt Fußball natürlich, das ist das, was der Sport eben macht. Er verbindet Menschen, er bringt Menschen zusammen, egal welcher Herkunft. Er unterhält Menschen und gibt eben diese Energie, diese Identität, Zugehörigkeit, aber auch eben die Kraft des Sportes auch, vor allen Dingen des Mannschaftssportes, nicht nur Fußball. Ja, ich meine, wie wichtig ist das für Kinder und Jugendliche? Wie schnell habe ich gelernt, auch im Leben besser klarzukommen, weil ich früh in Mannschaftssportarten unterwegs war? Lernst du halt vieles schneller und intensiver kennen, wie so das Leben ist, wie Menschen ticken und wie man zusammenhält, dass es auch Regeln gibt, an die man sich gemeinschaftlich halten muss, dass man gemeinsame Ziele hat, dass man auch gemeinsame Krisen bewältigt, wenn es dann mal nicht so läuft oder eben auch mal feiert, wenn es gut läuft. All das bringt der Mannschaftssport eben mit. Und deshalb ist Sport ja auch so ein wichtiger Ankerpunkt in der Gesellschaft und ja auch gerade in Hamburg, was immer mehr Leute, glaube ich, jetzt hoffentlich erfahren und wissen, unabhängig, ob sie in Hamburg leben oder nicht, dass Hamburg sich das ja auch zum Schwerpunkt gemacht hat, das Thema Gesundheit und Bewegung mit der Active City, wo ich Botschafter bin mit ganz tollen anderen Botschafterinnen und Botschaftern, dass das eben noch mehr in den Fokus gerät. Gesundheit und Bewegung und alle zusammen. Und
gar nicht leistungsorientiert.
Nein, nicht, also gibt es auch, aber das ist ja dann, gibt es ja für alle Bereiche. Es gibt Breitensport, es gibt Amateurleistungssport, es gibt Spitzensport und in erster Linie aber Active City ist tatsächlich im Fokus, ist nicht leistungsorientiert, genau.
Und ich frage mich dann manchmal, also wenn man dann so nur Sport macht und hört, also hast du nochmal, und vor allem Fußball, hast du schon mal was anderes gemacht außer Fußball, also als du jung warst? Hast du zum Beispiel mal Handball gespielt oder sowas?
Also auf jeden Fall viel ausprobiert, viele Ballsportarten bis heute. Tennis immer noch ab und zu, gerade im Urlaub finde ich total klasse. Oder Padel-Tennis jetzt, ein sehr cooler Sport, weil ihn viele machen können. Und uns auch ja, lustig und Bewegung ist. Also Tennis, Padel-Tennis, aber auch Basketball natürlich immer wieder in der Schule oder selbst auch mit unseren Fußballmannschaften, wo wir mal Basketball-Einheiten als Warmmachübungen gemacht haben und kleine Spiele, auch bei der Nationalmannschaft dann. Also ja, von bis alles ausprobiert, ja.
Und ist es nicht so, dass man dann irgendwann denkt so, ach ja, Tennis ist auch ganz toll, ich könnte auch nochmal Tennisprofi werden. Gab es einen Punkt? Nein, oder?
Ach, nee, dann, um glaube ich, dann in den Spitzensport aufzusteigen, egal bei welcher Sportart, muss man früh genug anfangen einfach. Oder so früh es geht zumindest. Und es muss eben auch immer, das ist das, mir macht ja der Sport, den ich mache, Spaß. Und natürlich bin ich extrem ehrgeizig und möchte dann auch versuchen, es zu gewinnen, aber umso älter man auch wird, ist es so die Freude und die Begeisterung an der Bewegung, am Sport und auch an dem Gefühl danach, nach dem Sport und dann vielleicht noch das Wasser oder das kleine Bierchen mal punktuell nach einem Spiel und auch dieses Kabinenthema oder auch in einem Vereinsheim oder auch nach dem Tennis, wenn man dann noch mit den Freunden, Bekannten, Kumpels da sitzt, das und dann dieses Gefühl, ah, Sport, man hat sich bewegt, das tut doch gut und das ist das schon, was dann einem wichtig ist. Sind eher dann auch die Menschen und eben die Bewegung und dieses auch mal meinen Kopf frei bekommen, ne? Das ist auch das, was man mit Sport ja auch oft erreicht, dass der Kopf auch mal sich nur auf das ausgeschaltet wird, ja, weil man sich eben auf die Sache konzentriert.
Kenne ich. Ich habe das bei Tischtennis, wenn ich Tischtennis spiele. Ich spiele überhaupt nicht gut, aber wenn ich Tischtennis spiele, dann bin ich da voll bei und dann merke ich auch nichts mehr. Und es gibt in Hamburg übrigens so gute Tischtennisplatten, ja, öffentlich. Und man braucht dann natürlich nur einen Schläger. Und weißt du, was ich festgestellt habe, wenn du dann an so eine Tischtennisplatte gehst und da spielt schon jemand? Meistens fragen die Leute einen, ob man mitspielen darf. Oder,
ja, oder kommen ja auch immer mehr dazu.
Ja, und man begegnet sich dann, ohne dass man sich kennt. Und dann spielt man Tischtennis und dann wird man richtig ehrgeizig, so wie ich. Und dann will man unbedingt gewinnen, aber kann es nicht, weil das Können dann fehlt.
Kann ich nur empfehlen, passt ja auch zu dir, auch zu deinem Magazin oder auch jetzt zu deinem Guide. Active City einmal anschauen, folgen auf der Internetseite, sind etliche, nämlich Freie Angebote für verschiedenste Sachen, denn jeder findet dann irgendwann was, was ihm Spaß macht. Und darum geht's ja. Es geht ja, ja darum, sich zu bewegen. Und bei uns auf der Seite von Active City findet man eben das Angebot in Hamburg.
Ah.
Und das ist auch nochmal spannend. Du hast dich selber auf den Weg gemacht, sozusagen, ist erkannt.
Aber es gibt auch die Möglichkeit,
es gibt die Möglichkeit, konkret zu suchen und auch zu gucken. Manche brauchen ja auch mal so einen kleinen Schubser oder eine Hilfe. Also für mich ist das auch interessant, was wir da alles anbieten, wie vielfältig das Angebot auch ist, von Spazieren, Walken bis ja, Tischtennis, bis kleine Kraftzirkeleinheiten, bis Laufgruppen, bis also wirklich alles und auch Angebote, die von Vereinen selber, also Vereinen, die in Hamburg sind, dann gestellt werden für den Freizeit- oder Breitensport, von Walking, Fußball hin bis zu ganz, ganz vielen Sachen. Also kann ich nur empfehlen, da mal zu schauen.
Und was machst du da genau? Also du bist der Botschafter, du sagst, dass es wunderbar ist. Also ich meine, ich habe es tatsächlich letztes Jahr schon mitbekommen, da gab es so große Plakate von Active City und da war ich tatsächlich in Wilhelmsburg. Da gibt es sogar so ein Sandfeld.
Der Inselpark.
Inselpark, da gab es Volleyball umsonst. Auch wenn ich das ebenfalls nicht so gut kann. Es ging eher darum, dass man das eben mitmachen kann und dass da einfach Bälle waren und man einfach zusammen gespielt hat, ohne sich zu kennen. Sowas.
Das ist genau das, ein Teil davon. Und genau im Wilhelmsholm Inselpark, wo ja auch die Towers dann in der Halle zu Hause sind, ist nebenan der größte Sandkasten Hamburgs. Da findet oft auch was statt. Im Inselpark allgemein, ich glaube, es ist ein Skaterpark da auch noch. Da ist eine Kletterhalle.
Ja, ein ganz toller Fußballplatz, wie ich finde. Also sehr groß und der ist so gummiert. Der ist nicht mit Rasen, aber ich finde den trotzdem irgendwie ganz schön.
Ja, also da gibt es genau ein bisschen gutes Angebot. Ja, was ist unsere Aufgabe als Botschafter? Ist eben genau darauf hinzuweisen, dass es die Active City gibt. Wir sind natürlich auf etlichen Veranstaltungen. Ich meine, das weißt du ja, wie viele Veranstaltungen in Hamburg sind, wo Active City dann immer mehr auch eine Rolle einnimmt, weil die Verbindung zwischen Sport, Politik und Wirtschaft ist halt eine sehr spannende, weil der Sport auch da verbinden kann. Auch für Soziales natürlich extrem und deshalb sind wir sehr, sehr präsent in der Stadt Hamburg als Botschafter auf den eigenen Veranstaltungen der Active City natürlich, die sie immer wieder macht, präsent, aber eben auch dann mal zu Gast bei etlichen Empfängen und Ehrungen und Sportgalas und aber auch Hands-on-Aktionen, die aufmerksam an das Thema EM ist natürlich ein großes Thema, passt natürlich jetzt gut dann auch zu mir, durfte damals noch eine Europameisterschaft spielen, 2-8 für unsere Nationalmannschaft, für Deutschland, auch bis ins Finale, jetzt ist sie in Deutschland als EM, durfte eine WM spielen im eigenen Land, aber jetzt eine EM in meiner Rolle jetzt nochmal zu begleiten in Hamburg. Das ist natürlich, also als Active City Botschaft und als Präsident des HSV natürlich was ganz Besonderes und das geht im Sommer los und da wurden ja auch schon viele Aktionen gefahren, wo wir dann bis hin zu die Welt guckt nach Hamburg bei der Verlosung, als die Auslosung war, wo wir mit den Containern die Sachen gemacht haben und da sind wir dann auch natürlich als Active City Botschafter unterwegs und präsent.
Du hast es eben gerade gesagt, Soziales, das liegt dir im Herzen, das merkt man, weil du auch, ich habe tatsächlich zur Vorbereitung einen Podcast gehört, wo du auch nochmal ganz offen darüber sprichst, dass du eben nicht aus einem reichen Elternhaus kommst. Und ich kann das so gut nachempfinden, weil du, wie du vielleicht weißt, bin ich auch alleinerziehend. Ich habe einen Sohn und ich möchte ihm Sport ermöglichen. Zum Glück spielt er in verschiedenen Vereinen und macht unterschiedliche Sportarten, nämlich Fußball und Volleyball. Aber ich merke, wie schwer das ist. Er hat neulich erst eine Volleyballfahrt nach Dänemark gemacht, weil er da so gut drin ist und die haben ihn mit nach Dänemark genommen und dann ist das einfach mal 250 €. Und für eine alleinerziehende Mutter ist das dann, da hast du dann Probleme, aber du willst natürlich, dass er mitfährt.
Ja.
Also zahlst du das. Und dann frage ich mich immer, du machst ja auch viel in dem sozialen Bereich, wie kann man das als alleinerziehendes Elternteil überhaupt schaffen? Also natürlich kann man zur Active City gehen, aber gibt es so einen legendären Tipp? Außer sparen?
Es gibt nicht den legendären Tipp, aber ich gebe dir da total recht. Das ist alles eben nicht selbstverständlich. Ich kenne das ja aus meiner Kindheit. Jetzt waren meine Eltern beide auch noch berufstätig, um ein gewisses Umfeld zu schaffen, um mir eben das auch zu ermöglichen. Dafür haben sie auch hart gearbeitet und ich hätte gar keine Chance gehabt, meinen Sport auszuüben, wenn meine Eltern mich nicht hätten, vor allen Dingen die ersten Jahre, bis ich dann irgendwann habe dann meinen Mofa-Führerschein gemacht, um sie zu entlasten, mich dann zum Training zu fahren, abzuholen, zu spielen. Das ist ja auch logistisch immer ein Riesenaufwand. Deshalb auch hier, wenn wir die Bühne des Podcasts schon mal nutzen, ein ganz, ganz riesen Dankeschön. Nicht nur an meine Eltern, sondern an alle Eltern, egal ob alleinerziehend oder gemeinsam, was sie den Kindern ermöglichen, was sie aufopfern an Zeit und auch an Aufwand. Das erleben wir immer. Warum kann ich das jetzt auch noch bestärkter sagen, unabhängig von meinen eigenen Erfahrungen? Ich sehe es bei uns beim HSV im Ehrenamt. Wir haben 8000 Sporttreibende. Davon sind es etliche Kinder und Jugendliche, die wir zum Glück in die Bewegung kriegen. Ohne Ehrenamt, ohne Eltern, keine Chance. Und so entstehen Turniere, so entstehen Veranstaltungen, sie werden organisiert und leben vom Ehrenamt und vom Einsatz. Und das sind natürlich oft die Eltern. Und das ist eben da, da lebt es halt eben irgendwo von. Das Gute ist aber in Deutschland, dass man natürlich ein großes Angebot an Vereinsangebot hat. Natürlich wird es schwieriger bei Sportarten, die dann vielleicht eben die Ferne suchen, weil man eher in einen Leistungsbereich geht. Dann hat man schnell andere Kostenstrukturen. Und da gibt es sicherlich mal Momente, die sind dann nicht so einfach. Da gibt es auch nicht den einzigen Tipp. Es ist schon viel Geld für eine kleine Reise dann für 250 Euro. Andererseits, klar, man will das dem Kind ermöglichen. Ich glaube aber, das Wichtigste ist, dass Kinder Bezug und Zugang zu Sport und Bewegung haben. Und wir haben noch eine tolle Kultur in Deutschland vom Vereinsleben. Also ist ja nicht nur im Fußball so, es gibt viel Sportangebot, es gibt viel Vereinsangebot, was auch größtenteils, finde ich, auch gut bezahlbar ist. Also wenn ich an unseren Mitgliedsbeitrag denke, dann steht das absolut im Verhältnis zu dem, was man bekommt und was man gibt und was da auch an alles dann organisiert werden muss. Aber nochmal, ohne Ehrenamt keine Chance.
Gibt es übrigens eine Volleyball-Sparte beim HSV? Das weiß ich gar nicht.
Es war mal eine sehr, sehr prominente Sparte, natürlich mit Laura Ludwig, glaube ich, klar, dass das ein sehr prominentes Gesicht ist, die auch bei uns Mitglied ist. Das ist dann natürlich auch immer so ein bisschen im Wandel, weil du hast schnell das Thema, wann geht's wieder in die Spitze Sport und worauf müssen wir uns fokussieren und können wir das eben auch den Mitgliedern so zur Verfügung stellen. Da gibt's ja auch immer Sportarten, die mal wieder extrem im Kommen sind, so ein bisschen wieder abflachen. Ich habe eine Liebe für alle Sportarten und wir müssen dann halt immer entscheiden, okay, wie können wir es anmachen. Aber HSV hat definitiv eine Volleyballgeschichte. Er hat auch eine Sparte und war auch mal zu einer Zeit sehr, sehr, sehr prominent auch im Volleyball.
Mein Sohn möchte in die Landesliga, deswegen frage ich so doof. Er hat gesagt, er möchte nicht Profifußballer werden, sondern er möchte Profi-Volleyballer werden. Und ich denke dann, cool. Gut, cool, aber hätte es im Fußball nicht mehr Geld gegeben? Naja gut, aber daran darf man nicht so unbedingt denken, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also daran habe ich auch nicht gedacht, als ich mit 4 Jahren gesagt habe, ich finde Fußball geil, da habe ich nicht dran gedacht, ob ich dann dadurch mal vielleicht irgendwas kriege, weil es ist halt, du machst es halt nur, weil du den Sport liebst. Und das ist ja auch so und deshalb finde ich es schön, dass man auch trotzdem versucht, für viele Sportarten nicht so einfach eben sich durchzusetzen, so bekannt zu werden, aber finde doch, da tut sich viel. Also wir bieten halt eben auch viel an beim HSV, legen eine große Wertschätzung in viele Sportarten und finde es auch ganz wichtig, das immer wieder zu betonen. Es geht nämlich nicht nur um Fußball und es gibt andere tolle Sportarten, wo sich Sportlerinnen und Sportler wirklich richtig mal den Allerwertesten aufreißen und nicht eben dafür entlohnt werden und dafür dient es die größte Wertschätzung. Aber wenn du die Menschen dann selber fragst, sagen die, ja, natürlich, ich liebe halt diesen Sport, ich mache das aus der Liebe. Und da muss ich sagen, das machen die Fußballer auch. Inwiefern sich das denn entwickelt bei dem einen oder anderen, wenn es dann mal die 0,x%, die dann halt auf einem Niveau spielen, wo man sagt, da geht es dann auch um Geld. Wie dann noch die Liebe zum Sport dann ist versus Business und Beruf, das ist dann halt sehr, sehr individuell. Aber generell spielt jeder, der Fußball spielt, das erstmal aus Liebe und das macht er auch eigentlich eine ganz, ganz lange Zeit. Und dann ist es dann individuell. Aber hast schon recht.
Volleyball ist jetzt nicht so, dass er dann wahrscheinlich irgendwann Millionenverträge hat, oder?
Nein. Aber als Sportler, egal ob in der Leichtathletik, im Volleyball, egal was für Sportarten, ist auch eine Mannschaftssportart, das, was man auf jeden Fall mitzieht, ist, dass man fürs Berufsleben gut gewappnet ist. Denn Firmen, Entscheidungsträger, Personal suchen gerne Sportlerinnen und Sportler aus. Warum? Weil sie schon vieles mitbringen. Sind teamfähig, sind ehrgeizig, wollen was mit dem Team erreichen, hören zu, können sich konzentrieren. Ne? Einer, der im Leistungsamateurbereich spielt, muss ja nicht Profi sein, aber wenn der hoch spielt und er an seine Stärken, die jeder Mensch hat, egal ob Mann, Frau, wenn die einsetzt, dann heutzutage in unserem Umfeld des Arbeitsmarktes, glaube ich, wissen manche Sportlerinnen und Sportlerinnen gar nicht, welche Chancen sie haben, Karriere zu machen. Und trotzdem in ihren Stärken zu bleiben und eben das einzubringen, denn da fehlt es ja oft. Konzentrationsfähigkeit, eigene Fitness, Gesundheit. Denn die Berufe sind ja teilweise auch, viele Berufe sind ja sehr anstrengend. Nicht nur die zwingend, auch die körperlich sowieso anstrengend sind, sondern einfach Leistung zu bringen. Leistungssportler hat eine Ausdauer auch. Und die hat er natürlich auch für seine Resilienz, die hat er für mit seinen Mitmenschen, Arbeitskollegen dann. Also es ist, gucken wir immer gerne nach Sportlerinnen und Sportlerinnen in unserem Gesundheitssektor, wo wir als Unternehmer tätig sind, merken wir dann doch oft, klar, gibt es da auch welche, passt dann gar nicht, aber bei vielen, wo man merkt, guck mal, bringen das mit und es passt und die fühlen sich auch gleich wohl. Und dann geht es auch nicht in erster Linie nur um den Verdienst, sondern um, ich bringe ja auch was voran in der Gesellschaft. Ne? So ein Sportler oder eine Sportlerin hat ja auch echt coole Veranlagung, muss man sagen.
Naja, ich sehe es bei meinem Sohn jetzt. Also wir haben einen 15-Jährigen, der mitten in der Pubertät ist, wo man sagen müsste, es wird vielleicht schwierig. Aber es ist tatsächlich der Sport, der ihn gerade abholt und wo er dann auch zu mir sagt, ich will gar nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern ich will beim Sport sein, ich will Training machen. Ich gehe trotzdem, obwohl ich kein Training habe, in die Halle, weil ich möchte Schiedsrichter machen oder ich möchte mit auf- und abbauen. Und dann denke ich, irgendwie Gott sei Dank.
Das ist ein tolles Beispiel. Gott sei Dank auch, weil es ist ja nicht so, weil er weniger Zeit mit Mama verbringen will, sondern er hat eben etwas, was ihn Leitplanken gibt. Er hat etwas, was ihn motiviert. Und auch all das, was er dort investiert in den Sport, ist es für seine spätere Karriere, wo auch immer er sie beruflich geht, Karriere in Anführungsstrichen, das berufliche Leben, Gold wert, weil das wird er da einbringen können. Und umso früher man sowas hat, das lernt man halt eben im Sport, auch egal in welcher Sportart, ist es natürlich eine große Erleichterung tatsächlich. Und für so Eltern auch gut zu sagen, guck mal, mein Kind hat die Gedanken, er setzt an, er hat seine Abläufe, er ist da hinterher und ich muss ihn nicht selber noch motivieren dazu. Und das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung.
Ja, und vor allem, ich muss ihn nicht motivieren. Und tatsächlich ist es so, er war neulich bei einem Spiel und durfte gar nicht spielen, weil er etwas verletzt war und dann ist er trotzdem hingefahren und ich habe gesagt, ist es denn nicht frustrierend, wenn du da sitzt?
Bei der Mannschaft
sein. Ja, genau. Er hat gesagt, ich muss da sein, ich muss dann wenigstens anfeuern, wenn ich nicht mitmachen kann. Und ich denke, das sind dann die Momente, wo man denkt, ah, genau, darum ging's. Also das hat mich dann sehr gefreut und dachte ich wirklich, Gott sei Dank ist das noch so, wirklich. Es ist nicht selbstverständlich und ich weiß, es ist nicht selbstverständlich, aber deswegen weiß ich auch, wie wichtig Sport ist in der Jugend. Ich habe früher, als ich 15 war, auch Sport gemacht, jetzt nicht mehr, aber das prägt einen und das prägt mich auch noch bis heute. Und deswegen frage ich dich, also was ist denn noch so Glück für dich? Ist es dann, wenn du auf dem Sportplatz stehst, wenn du noch Fußball spielst, holst du das dann wieder zurück und sagst dir, genau das ist es, was mich wirklich glücklich macht und nicht das, was auf meinem Konto vielleicht passiert.
Ne, das ist ja schon bewiesen. Also, dass Geld oder Materielles nicht glücklich macht. Ich meine, das ist ja jetzt kein Geheimnis mehr. Dass natürlich ein gewisses Einkommen und ein gewisses Lebensstandard, den jeder für sich selber ja versucht zu definieren in seinem Kosmos, dazugehört und es erleichtert und Sorgen in Anführungszeichen mal wegnehmen kann, ja, aber ich habe jetzt auch, muss ich auch ehrlich sagen, weil das habe ich von meinen Eltern gesehen, die wirklich körperlich hart arbeiten mussten, es trotzdem gerne gemacht haben, keinen Neid kannten. Also hier, wo wir uns alle befinden, gibt es Lösungen. Ne? Schicksale nehmen wir mal ausgenommen, das ist dann nicht, da gibt es keine Pauschalvorschläge, haha, gibt man einen guten Tipp, aber generell haben wir hier tolle Möglichkeiten für uns alle, unseren Weg zu finden und Glück rührt natürlich vor allem eben aus den Themen, die du gesagt hast, so was macht einen denn selber dann glücklich oder Spaß? Und das ist wirklich unbezahlbar. Ich habe mit 29 auf dem Weg zur 30 hin, aber es war noch Mitte 29 dann entschieden, als Profispieler selbstbestimmt aufzuhören, obwohl ich Angebote hatte, wo es auch wirtschaftlich sehr, sehr lukrativ war, gerade weil ich ablösefrei war, meine Vertragsauslauf war da, habe mich aber eben für einen anderen Weg entschieden, einfach weil A, wollte ich mein Hobby zurück, weil man weiß ja auch nicht, ob man mit Mitte, Ende 40 irgendwann wird es selbst schwer, da noch irgendwie so ein bisschen zu kicken, weil ne, der Körper hat halt nun mal seine Grenzen irgendwann und ich wollte mein Hobby nochmal zurück, diese Liebe zu dem Sport und das ist Glück. Also das kann ich nur sagen, wenn ich dann irgendwie mit meiner Mannschaft, mit HSV 3, egal ob jetzt in der Landesliga oder in der Oberliga, durch Hamburg zwischen den Hochhäusern die Plätze suche, dann geht abends das Flutlicht an und dann spielt man dort, da sind die Bier- und Würstchenbuden, da steht dann so ein Dorf mit teilweise 600, 700, 800 Leuten, gucken so ein Spiel im Amateurbereich und diese Luft, die man da nimmt, das kann jeder, der, glaube ich, mit Liebe Fußball spielt, egal ob in der Kreisliga A, in der Bezirksliga, in der Landesliga, völlig egal, er kann das vielleicht ein bisschen nachempfinden, das nochmal so wahrzunehmen und damit auch so ein bisschen den Abschied vom Fußball, also von dem eigenen aktiven Fußball langsam zu nehmen, das ist mir brutal wichtig und das ist eine Riesenfreude und allgemein Sport, Bewegung und ein selbstbestimmtes Leben ist halt das, was schon irgendwo glücklich macht und ich glaube, wichtig ist für jeden Menschen, dass er ein bisschen so kennt, so was ist er für ein Typ, denn es gibt nicht schwarz und weiß und jeder muss sich selber besser kennenlernen und dann findet man auch den Weg, wie man glücklich ist. Für manche ist es zum Beispiel eine Top-Anstellung, weil die eben genau der typische Angestellte sind und lieben das und machen aber ihre Sachen am Wochenende und mit Freunden und Sport. Und bei mir ist es halt eine gute Mischung, dass der Fußball, also mein ursprüngliches Hobby, was dann Beruf war, mir die Möglichkeit gegeben hat, in mein eigentlich dann wirklich entscheidendes Leben ab einem Alter dann 30 aufwärts, was ja noch dann hoffentlich lange geht, mir viel zu vermitteln und Chancen zu geben, selbstbestimmt dieses Leben dann zu führen und eben auch mein Hobby nochmal zurückzubekommen. Das ist nochmal so eine Reise, die unglaublich Spaß macht, ja.
Ich kann nur sagen, ich habe mal irgendwann im Regen auf dem Fahrrad gesessen und hatte auch kein Geld und dachte irgendwie, was bleibt einem noch? Und ich fand es aber total schön, weil ich mich irgendwie befreit gefühlt habe, auch wenn ich nichts hatte. Das war nämlich vor Elbblick Magazin. Ich musste ja selber irgendwie finden, was ich mache beruflich und hatte keine Perspektive und habe dann irgendwie selber gedacht, so, ach, ich habe jetzt nichts mehr. Also ich hatte wirklich nichts mehr und dann dachte ich, naja, ist auch ganz schön. Also mal nichts zu haben und auf diesen Nullpunkt zu kommen, okay, ich kann es vielleicht auch nicht jedem empfehlen, aber es war so, dass man dann so demütiger wird und denkt so, okay, ich habe mich, ich habe meine Gesundheit dann doch, das ist ja auch noch das Wichtige und irgendwas kann ich daraus machen. Und deswegen haben wir jetzt Elbblick Magazin und deswegen denke ich jedes Mal, es ist egal, wo man dann steht oder was man hat, wenn man dann sich nochmal besinnt, wer man ist und was man vielleicht noch kann, dann kann man irgendwas erreichen, weil die Möglichkeiten, so wie du gesagt hast, die gibt es hier. Und man muss natürlich dann ein bisschen was für tun. Es kommt nicht von allein, aber es kommt, wenn man das macht.
Es kommt, genau. Es ist ein schönes Beispiel. Und wichtig ist natürlich der Eigenantrieb. Klar, es ist auch heutzutage nicht immer so einfach. Das Thema mentale Gesundheit natürlich aufgrund der vielen Anschläge wird schon komplexer und schwieriger, eben den Eigenantrieb aufrechtzuerhalten und ihn zu finden, aber es ist möglich. Aber es gibt auch viel Zugang zu Wissen heutzutage und es gibt viel Zugang zu, und jeder Mensch, und das ist wirklich so, jeder hat Qualitäten und Stärken. Oft wissen es sie nicht. Es liegt natürlich schon an unserem Schulsystem, dass man nicht zwingend immer die Stärken direkt kennenlernt, dass man viele falsche Entscheidungen trifft und man dann auch Selbstwert verliert, weil man denkt, man ist nicht gut genug. Dabei hat man einfach nur die falsche Wahl getroffen, weil jeder hat Talente, jeder hat Kompetenzen und die muss man einmal verstehen und kennenlernen. Dafür gibt es auch Tools und Tests und Themen und wenn man dann in den Stärken bleibt und danach auch guckt, was, in welchem Bereich ich gehe, wird man weniger Frustration erfahren als oft. Und das ist ja nicht einfach. Nochmal, ich bin auch so aufgewachsen, dass ich oft gedacht habe, so, warum macht mir das jetzt eigentlich? Spaß ist ja immer so ein großer Begriff. Das soll ich nicht immer im Leben, kann ich immer nur alles Spaß machen. Aber warum fällt es mir so schwer? Dann habe ich gemerkt, weil ich das Talent in dem ein Fach oder da nicht habe, es zwar respektiere, verstehe und auch schon ein bisschen was verstehen will, aber in dem Moment, wo ich mir dort Ziele setze, werde ich eher frustriert sein, anstatt mich weiterzuentwickeln, auch als Mensch. Und das ist so ein bisschen dieses, man muss sich selber wichtig nehmen, seine eigene Gesundheit, das ist nämlich die Basis. Ja, denn wir fangen immer leider erst dann an zu sagen, ah, guck mal, dann sieht man einen Menschen vielleicht mit einem schweren Schicksalsschlag und sagt, boah, geht's mir gut? Da reden wir nicht darüber, ob ich jetzt gerade mal arbeitssuchend bin oder doch mal eine schwierige Phase habe. Dann sieht man, der würde am liebsten einfach nur wieder gehen können oder hören oder sehen oder was auch immer. Und deshalb sage ich immer, der Gesunde, der hat viele Wünsche und Träume im Bestfall, der Kranke nur einen. Und deshalb glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig, gerade da, wo die Möglichkeit besteht. Und wenn man auch sieht, welche Kraft Menschen schöpfen, die in ganz anderen komplizierten Bedingungen sind, groß geworden sind, wie meine Eltern, wenn ich sehe, deren Eltern, wie viele Kinder die großziehen mussten und alle durchbekommen haben, alle irgendwo ins Leben bekommen haben, ohne viel Geld, eher auch, wenn ich sagen, in Armut, aber schon, man musste auf jeden kleinen Cent achten, dann sage ich Respekt und mit welchem, und auch andere Kulturen, andere auch Länder uns das vormachen, wenn das oft viele, wenn dann über Spanien gesprochen wird oder über Mallorca, dann haben sie gleich im Kopf irgendwie entweder A, nur den Ballermann oder B, ja, das sind ja immer irgendwie nur die alle viel Geld haben. Und wenn man dann Mallorca kennt und Dörfer, wo Mallorquiner leben, die ihrem Job nachgehen, die dann mittags zusammen Mittagessen auf ihrer kleinen Mini-Terrasse ohne Luxus, aber dieses so, na klar, muss man sagen, da hat man natürlich auch das Licht, man hat auch das Wetter, was einen so ein bisschen animiert, könnte in Deutschland gerne in manchen Monaten ein bisschen besser sein, aber dafür haben wir andere Möglichkeiten. Was ich nur sagen will, die Definition von Glück, wo ist mir her, die ist ganz, ganz unterschiedlich.
Ja, ich glaube, das ist immer so eine Frage, Ansichtssache. Und manchmal denkt man schon, man hat Glück eben, dass man gesund ist und dass die Angehörigen gesund sind. Und das ist ja auch schon eine Form von Glück. Also, und du hattest zum Beispiel Glück, dass du in dieses Fußballfeld gekommen bist. Und ich glaube, da gehört auch Glück dazu. Und manchmal weiß man ja auch immer gar nicht, wo Dinge hinführen. Man macht sie und dann passiert irgendwas. Und,
genau, man kann auch mal das Glück erzwingen, ohne zu verkrampfen.
Ja, genau, vielleicht muss man einfach mal loslassen. Aber ich wollte noch mal fragen, ist es denn auch bei deinem Unternehmertum, was du hast, sagst du, da habe ich auch irgendwie Glück gehabt, dass ich da dran geblieben bin? Oder ist es da auch meine Kompetenz von, ich weiß dann doch was und kenne meine Stärken? Oder was hast du da so gedacht? Mhm. Weil Unternehmertum ist ja noch mal was ganz anderes auf eine Art. Aber vielleicht gibt es ja Gemeinsamkeiten. Mit dem Fußball?
Absolut, gibt es viele Gemeinsamkeiten auf verschiedene Art. Einmal natürlich das, was ich eben beschrieben habe, dass man als Sportler und Leistungssportler, der im Leistungsbereich da war, gewisse Merkmale charakterlich mitbringt. Nämlich man hat Bock, man ist auch bereit gegen Widerstände, man gibt nicht gleich auf, weil ne, du wirst auch nicht immer jedes Spiel gewinnen. Du bist auch mal aus vielen Verletzungen gekommen, musst dich zurückkämpfen, also auch Durchhaltevermögen, Umgang mit anderen Menschen, Mannschaftssport, das ist erstmal auch da. Das hat mir auch sehr, sehr, sehr geholfen. Und am Ende muss ich aber sagen, aufgrund, dass das große Asset, was ich mir ziehe, ist dadurch, dass ich Nationalspieler oder Bundesligaspieler geworden bin und viel, viel erleben durfte bei drei großen Vereinen und auch viel mit der Nationalmannschaft, zwei Weltmeisterschaften, Europameisterschaft, habe ich gemerkt, wo das eigentliche Privileg für mich rückführend oder reflektiert lag im Zugang zu Gesundheit und Aufklärung zu Gesundheit. Und deshalb bin ich in die Gesundheitsbranche als Unternehmer. Jetzt man hört sich immer so ein großer Begriff an, oh, der oder die ist Unternehmer. Ich sage ganz platt, das Wort beschreibt eigentlich, was man tun will. Und ich wollte nicht darüber meckern, was alles auch schlecht ist oder ich nicht gut finde bei uns. Wenn nur Leistungssportler Zugang zu richtiger Gesundheit und Prävention haben und zu richtig guten Produkten, nicht aber der Arbeitende, der viel mehr leistet als ein Leistungssportler, weil er auch 14 Kilometer läuft, weil er auch gesund sein muss, auch noch die Kinder irgendwie in den Haushalt und alles. Das sind auch Menschen sind Leistungssportler. Also die am Leben teilnehmen, auch am Arbeitsleben teilnehmen, sind Leistungssportler. Und da habe ich gemerkt, in dem Moment, wo mein Privilegiertsein an der Ebene angefangen hat, war nicht mal, wie viel Geld verdiene ich, sondern eben der Zugang zu Gesundheit und durch dieses Netzwerk dann eigentlich dann zu sagen, ganz andere Einblicke. Davon haben dann auch meine Eltern profitiert, weil die gleichen Termine bekommen haben. Habe ich natürlich sofort für meine Eltern gemacht, habe gesehen, wie es funktioniert, wie man das, was auch teilweise im Spitzensport gemacht wird, mal auf den Leistungssportler des Lebens, nämlich den Menschen, runterbrechen muss und sollte und kann, weil es wirklich natürlich auch dort einen riesen Impact hat. Das habe ich bei meinen eigenen Eltern gesehen, die ich immer wieder dann, als ich Profi war, das sage ich mal, unterstützen konnte, macht doch mal das, ich nehme euch mal da mit hin, macht die Analyse, nehmt mal hier eine Vermessung, macht mal das, denkt mal daran und hier mal. Und ich habe gemerkt, auch da, klar sind meine Eltern eine andere Generation, aber wie sie das versucht haben zu verstehen, es wichtig zu nehmen und sich dadurch auch damit beschäftigt haben, weil sie gemerkt haben, es tut uns ja wirklich gut. Und das ist eben das, was ich jetzt leben darf. Das war natürlich ein harter und ganz, ganz steiniger Weg. Und ist es immer noch als Startup, als Jung. Und ich habe das ja während meiner aktiven Zeit angefangen. Jetzt mache ich es vollberuflich und bin in dem Bereich mega happy, weil eben mein Privilegiertsein habe ich jetzt umgemünzt in Teams, wo ich Arbeitsplätze schaffen kann und wo wir gemeinsam eben für den Leistungssportler des Alltags, nämlich den Menschen, gerade in Unternehmen, also das heißt, wir haben machen viel im Bereich Employer Branding, im Health System, also wir haben den B2B-Kunden, also den Unternehmenskunden beraten wir, was kannst du eigentlich für deine Mitarbeiter tun und zwar konkret und richtig, sowohl für die körperliche als auch für die mentale Gesundheit oder wir sagen auch Widerstandsfähigkeit, Resilienz, da sind wir spezialisiert drauf und das macht eine Riesenfreude, in die Unternehmen reinzugehen, mit den Menschen dort zu arbeiten und eben zu schauen, dass die Menschen auch in der Lage sind, ihre Arbeit weiterhin gut zu machen, also ihre Widerstandsfähigkeit körperlich oder auch mental zu erhalten, zu verbessern. Denn ich habe es ja bei meinen Eltern schon gesehen, wie aufwendig das ist. Und dann siehst du, was ein Fußballprofi alles bekommt an Möglichkeiten. Da geht es nicht nur um die monetären, sondern auch um die Zugang und Aufklärung zu Gesundheit und wie die Menschen, die wie meine Eltern damals arbeiten gehen und noch nie von einer geilen Ganganalyse gehört haben, von einer super Anamnese, warum kann das nicht mein Papa, der 14 Kilometer läuft, der braucht das erst recht.
Ja, denn ich habe neulich erst gelernt, ein großes Blutbild ist manchmal ganz wichtig.
Ja, da gibt es so ein paar Themen und die kommen nicht zwingend aus der Krankheit und die sind schon elementar, um auch Leistung zu bringen und Unternehmen dahin mit zu begleiten, auch aufzuklären und Unternehmen verstehen immer mehr, klar, der Leistungssportler des Unternehmens sind meine Mitarbeiter und die wachsen nicht überall auf den Bäumen und mich kostet das viel Geld, wenn die krank werden und mich kostet viel Geld, wenn Leute, die einen guten Job machen, ausfallen. Und dann kostet es mich viel Geld, dass viele zwar ihren Job machen, aber vielleicht sagt man immer, ja, die bringen nicht so die Leistung, wie ich es mir wünsche, weil die Ergebnisse nicht stimmen. Die Frage ist, sind sie denn auch in der Lage, die Leistung bringen zu können anhand der Belastung? Und das ist schön und da haben wir ein sehr, sehr cooles System aufgesetzt, wo wir wirklich ganzheitlich uns um das Unternehmen mit den Menschen kümmern und sehr nah auch an den Mitarbeitern eben dran sind, zusammen mit den HR und Personalchef.
Das heißt also, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und irgendwie 30 Mitarbeiter und ich merke, pff, das läuft irgendwie gar nicht so gut, dann kann ich zu dir kommen und sagen, pass mal auf, irgendwie habe ich zwar 30 Mitarbeitende, aber irgendwie geht es der Hälfte schlecht. Und dann kommst du und guckst mal, oder?
Ja, ja, ja und nein. Es geht ja auch immer darum, auch das machen wir, aber es geht auch darum, das Unternehmen, das nehmen wir jetzt, bleiben wir bei dem einfachen Beispiel, ich habe 30 Mitarbeiter, die sind mir wichtig. Ich möchte, dass sie noch lange für mich arbeiten und dass sie vor allen Dingen lange noch für mich arbeiten können in einer guten Energie und Performance. Und dafür braucht es nun mal mentale und körperliche Resilienz. Denn die Einschläge, die gerade in der Welt um uns herum sind, die sind nicht trivial und die werden jetzt nicht zwingend in den nächsten 5 bis 10 Jahren weniger werden. Und deshalb hoffe ich, dass es nicht nur Unternehmen sind, die sagen, jetzt läuft nicht gut, jetzt muss ich was tun, sondern die Unternehmen, die sagen, ey, ich habe hier meine Leistungssportler des Alltags, sind meine Mitarbeiter und für die möchte ich was tun. Und was kann ich denn für die eigentlich Richtiges tun? Und ist es dann der höhenverstellbare Tisch, der A, viel Geld kostet und B, weiß ich nicht, ob das so Sinn macht oder sind es wirklich mal konkret maßgeschneidert für mich, für meine Mitarbeiter, wer kann mich da einfach mal beraten und mit wem kann ich was entwickeln? Und das Schöne ist, wir machen es ja mit dem Unternehmen zusammen, auch mit den Personalverantwortlichen, je nach Größe des Unternehmens und das macht Spaß. Also jeder, der sagt, meine Mitarbeiter sind mir wichtig, ich möchte sie zukunftsfähig halten und in die Zukunft mitnehmen, dann sind wir schon der richtige Ansprechpartner, zumindest um ein Erstgespräch mal zu machen und eine Bestandsanalyse. Und das ist der Unterschied vielleicht zu uns, wie wir es machen, dass wir eben ganzheitlich sowohl für die innere und äußere Statik oder Resilienz agieren können, aber wir haben eben auch die Kompetenzen in den jeweiligen Rubriken und der Grundgedanke, den ich mit reintrage und wo ich darauf achte, dass wir den überall konsequent durchziehen, ist das Thema Messen, Verstehen, Umsetzen, weil dann kriegst du auch den Menschen. Denn im Leistungssport würdest du nichts machen, weil du sagst, mach's mal, habe ich gehört, soll ganz gut sein. Dafür haben wir alle keine Zeit mehr, irgendwas zu machen, wo wir dann, klar, wenn man experimentieren will, Spaß haben will, natürlich soll man in verschiedensten Bereichen im Leben ausprobieren, ob das Ernährung ist, man wechselt. Aber wenn es jetzt wirklich um die ernsthafte Gesundheit geht, um die Belastung, um die Resilienz, dann muss man halt auch sich selber erstmal verstehen. Und da kann man nicht von einem Menschen erwarten, der nicht gerade zufällig wie ich Nationalspieler war und den Zugang hatte. Ja, da musst du doch alles wissen. Musst du doch alles können. Nee, eben nicht. Und da kommen wir ins Spiel und sagen, da stehst du in deiner körperlichen Resilienz, da beraten wir dich. Und es geht auch nicht das Ergebnis, dass Herr oder Frau Schmitz, der Chef auf einmal weiß, was. Nein, sondern es ist datenschutzkonform. Wir arbeiten mit den Mitarbeitern und die bekommen von uns überhaupt. Und das ist das, was uns viel spielt. Es hat sich noch nie an der Zeit genommen, mal eine Viertelstunde zu gucken, was ist denn die Anamnese, was ist denn die Ganganalyse, was sind meine körperlichen Schwerpunkte, wo ich jetzt mit einfachen Themen, Trainingsübungen oder auch Hilfestellungen durch Top-Produkte aus dem Leistungssport, die aber nicht Leistungssport kosten, sondern bezahlbar sind, wie kann ich das jetzt irgendwie einsetzen? Und das Gleiche dann machen wir dann auch für das Thema mentale Gesundheit. Und ein weiterer Strang ist natürlich das Thema Führungskräfte, Workshops und Teamentwicklung.
Ich wollte sagen, ich habe das mal in Amerika gehört, da gibt es eine Frau, die hat ein Unternehmen und die sagt, meine Mitarbeitenden dürfen irgendwie einmal pro Monat zu einem Psychologen gehen und gar nicht, weil sie vielleicht geschädigt sind auf eine Art oder weil sie mental krank sind, sondern damit sie sich einfach wohlfühlen und dann ist es ein Angebot, was sie nutzen können, nicht müssen und sie ist der festen Überzeugung, dass das hilft, deren mentale Gesundheit auch wieder zu erhalten oder ja zu erhalten eher. Oder auch zu verbessern. Und das fand ich irgendwie eine tolle Idee. Da habe ich auch gedacht, sollte ich jemals ein Unternehmen haben, würde ich auch anbieten. Du kannst jederzeit zu einem Psychologen gehen, falls du irgendwie mentale Probleme hast. Und die gibt es ja heute. Ich habe nämlich neulich mit jemandem gesprochen, der hat ein Buch geschrieben über die digitale Überforderung. Das kommt im April raus. Und ich glaube, das ist nämlich auch so. Wir müssen so viel machen und leisten als Arbeitnehmende mit Downloads, Klicks, keine Ahnung. Und dann hast du manchmal so eine digitale Überforderung und da kommst du ja gar nicht mehr zurecht. Und dann brauchst du vielleicht doch wen.
Ja, beziehungsweise bevor man vielleicht jemanden braucht, das ist auch oft dann natürlich auch gar nicht so günstig, dann jemanden zu bekommen, der A, gut ist und B, vielleicht nicht so viel Eigeninterpretation macht, weil das ist menschlich, dass man immer eine Eigeninterpretation als Coach mit reinbringt, sondern wie wir es geschafft haben und auch schaffen und kurz vor Launch sind mit unserer Statics Mind Thematik. Was ist denn überhaupt Resilienz und was ist meine Resilienz? Und das kann man bei uns dann über eine App dann eben messen und man kann auf eine Journey gehen, um einfach immer zu gucken. Denn wenn in dem Moment, wo ich verstehe, was Resilienz ist und wo ich in meinen Bereichen selber bin Und dann natürlich damit nicht alleine gelassen werde, deshalb ja auch die Reise, die ist natürlich auch wissenschaftlich basiert und mit vielen Experten, aber es ist eine Prävention, ist ja eben das. Wir gehen gerne ins Fitnessstudio und trainieren vielleicht unsere Muskeln, weil wir sagen, das hilft ja, aber was trainieren wir denn für unseren Kopf? Und den kann man genauso trainieren, das lernt man im Spitzensport punktuell bedingt und da helfen wir halt eben. Und ich habe das für mich selber Ende 21 erst entdeckt. Haben dann diesen Quellcode gekauft, das weiterentwickelt und die Resilienz besteht ja eben, wir sind ja nicht nur Arbeitnehmer. Ne? Du hast eben was erwähnt, du bist Mutter, du bist verantwortlich, du hast verschiedene Resilienzen. Und wenn man versteht, dass wir ja auch am Ende wie so ein Akku eines Handys, da ist ja keiner irritiert oder beschämt, dass das Handy, wenn es jetzt viel oder der Computer viel leisten musste, dass er irgendwann am Abend dann mal leer ist. Da macht man ihn aus und lädt ihn auf. Das Gleiche ist mit uns. Nur wenn wir nicht wissen, wo wir uns von der Energie zu viel abzapfen und warum, oft sind ja unsere Stärken, die wir übertreiben und dadurch gestresst sind, wenn ich es nicht weiß, da fängt es schon an. Und das schaffen wir, Bewusstsein zu schaffen, überhaupt für das Thema, sich selber messen zu können und dann relativ einfach das funktioniert wirklich, mit einfachen Themen sofort seine Resilienz zu stärken. Und man wird sofort produktiver und besser. Und wir kommen nicht von der Krankheit, sondern kommen wirklich von dem Resilienzverstehen und Resilienztraining. Und das ist nicht weltbewegend und groß aufwendig. Und dann kann man immer noch sagen, ich gehe in ein Coaching oder ich gehe nochmal einen Schritt weiter. Natürlich kann man punktuell machen. Nur wenn man selber ein bisschen mehr Know-how sich aneignet, ist es doch viel angenehmer, irgendwann mal ein Coaching zu jemandem zu gehen, weil man nicht das Gefühl hat, immer, man sitzt jetzt vor irgendeinem, der erzählt einem alles. So ist es ja normal. Da sitzt der Mann oder die Frau in Weiß vor uns und wenn die das sagen, wird das schon so sein.
Ich danke dir sehr für diese Ausführung. Ich habe mich damit selber noch nicht so viel beschäftigt und gut, dass du es sagst. Aber mein Podcast ist nur 30 Minuten und jetzt haben wir tatsächlich viel über Gesundheit gesprochen, was mich sehr freut. Ich habe aber trotzdem immer noch eine letzte Frage an die Gäste, weil du bist ja schon lange in Hamburg, du bist Wahlhamburger sozusagen. Was hast du denn für so einen kleinen Tipp hier in der Hansestadt? Es kann alles sein. Also viele sagen ja immer, also außer Active City, das hatten wir schon als Tipp. Das ist ein guter Tipp. Aber ich hatte neulich zum Beispiel Zora Klipp, die Köchin, die hat gesagt, in St. Pauli gibt es einen ganz tollen Pirogenladen im Hinterhof. So. Und vielleicht hast du ja auch noch was, wo du sagst, da findest du mich immer. Ich hatte Philipp Westermeier hier, er hat gesagt, ich gehe immer zum Chinesen am Hauptbahnhof. Wusstest du, dass es da einen guten Chinesen gibt, der original chinesisches Essen macht?
Nee, aber jetzt, da hätte ich Philipp mal fragen sollen.
Ja, Mr. He oder
guter,
so heißt
ein guter Tipp.
Da findest du ihn immer.
Ja.
Mhm. Und er sagt, das ist die beste chinesische Küche. Und direkt am Hauptbahnhof vermutet das auch keiner, weil am Hauptbahnhof geht man ja jetzt nicht unbedingt essen.
Es bietet unsere Stadt ja unglaublich viele Facetten. Wenn ich jetzt nicht zwingend eine einzelne Location, weil ich finde es immer so unfair gegenüber den anderen, wenn man die dann nicht nennt, aber weil es ja um eine Aktivität oder wo findet man mich, also ich bin ein großer Fan verschiedenster Stadtteile. Ich nehme jetzt auch bewusst nicht das eine oder andere raus, weil es gibt so viele tolle verschiedene, ist egal, ob es Altona, Otten sind, Winterhude, Eppendorf ist. Ich finde in Hamburg, und das sollte man wissen, ich finde unsere Kaffeekultur halt mega cool. Halt, es scheint gefühlt ein bisschen die Sonne, auch wenn sie gar nicht da ist, und alle laufen raus.
Und auf einmal fragst du dich, wo kommen die alle
wo
her?
Wo kommen die alle her? Und egal, ob dann in den kleinen Cafés, größeren Cafés, selber findet man mich viel in gerade in den zentraleren Stadtteilen, weil ich ja meine Arbeit sich viel in die Innenstadt und drumherum eben liegt. Ich liebe es, irgendwo mir meinen Kaffee zu holen, ein bisschen rumzulaufen, die verschiedenen Ecken in den Stadtteilen zu erkunden und einfach mal zu sitzen und einen Kaffee zu trinken. Und finde diese Kultur, muss ich sagen, ist in Hamburg echt ausgeprägt. Ich war ja schon mal, wenn ich sage, ich bin jetzt kein Experte von Städten, aber durch den Fußball bin ich nun viel rumgekommen, habe auch schon in einer anderen Stadt gelebt. Aber wenn dann so ein bisschen das Licht kommt und es muss ja nicht mal warm sein, die Sonne kommt und auf einmal, du kriegst nirgendwo mehr einen Platz, das nervt zwar manchmal, aber ich finde es schon wieder, das macht Hamburg wieder aus, so dieses, dann gehen wir halt raus, nehmen unseren Käffchen, gehen noch einen kleinen Walk machen, bewegen uns ein bisschen, setzen uns hin und nehmen Kaffee. Ich feiere das total ab, ich finde das total cool und das ist so mein Punkt dann, wo ich sage, Hamburg und runterkommen und mein Kaffee, die 5 Minuten oder was auch immer, ein cooles Getränk oder was auch immer. Und das
ja,
ist
das
so meins.
Stimmt. Also ich bin dann tatsächlich gerne in Planten und Blumen, weil ich immer finde, dieser Park bietet einfach so viel Abwechslung. Man denkt immer, das eben war mehr japanisch. Oh, und jetzt ist es mehr so. Also es hat so viel Vielfalt. Und dann ist es mitten in der Stadt, was ich auch absolut verrückt
finde. Den hätte ich jetzt sonst
finde.
Auch erwähnt, dachte, weil den bestimmt viele erwähnen. Cool, dass ja, du ihn ja. auch erwähnst. Aber mein Büro ist direkt Park. Nebenan.
Ah.
Und mich findet es da auch schon mal für einen kleinen Walk im Park mit dem Café. Ist echt schon beeindruckend, ja, mitten in der
ja,
Stadt.
Ja, ich liebe ihn. Und vor allem, das weißt du ja vielleicht gar nicht, das sage ich jetzt nochmal, an Ostern mache ich ja was für Alleinstehende und Alleinerziehende. Ich habe ja auch so eine kleine Charity. Und wir dürfen ein Picknick im Park machen, im Teepavillon. Der ist an den großen Wallanlagen Richtung Hamburgisches Museum. Da gibt es so ein Teepavillon. Und da lade ich Alleinstehende und Alleinerziehende ein, mit mir Ostern zu verbringen, mit Ostereiersuche. Und ich bin so happy darüber, dass ich in diesem Park sein darf, wo ich sowieso schon gern bin. Und dann kann ich auch noch was Gutes tun. Ich meine, das ist eigentlich perfekt.
Es gibt diese liebenswerten, diesen Blick wieder fürs Detail. Ich glaube, wenn wir das wieder hinkriegen, und das ist das Schöne in Hamburg, dass es viele Menschen gibt, und da kann auch natürlich das Elbblick-Magazin und auch der Frühlingsguide zu beitragen, wieder diese kleinen Dinge wertzuschätzen, denn die sind in jedem Tag, in jedem unseren Alltag drin. Man darf sie nicht mehr zu sehr selbstverständlich nehmen, und das ist, glaube ich, so der eigentliche Geheimtipp. Und da hat ja jeder andere Schwerpunkte und Interessen. Der eine trinkt gerne Tee, der eine Kaffee, der eine fährt gerne Fahrrad, der eine geht gerne spazieren, der eine macht gerne Sport. Aber wieder dieses zu sagen, ey, wie cool ist denn das eigentlich? Und ich habe jetzt wieder mal einen kleinen Moment gehabt, wie auch immer der dann aussieht. Bei mir ist es so dieses lass uns mal ein Käffchen trinken gehen und so merkt man, dass man dadurch aus echt Energie schöpft.
Das nächste Mal gehen wir Kaffee trinken, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einblicke und ich sag mal vielleicht sogar bis nächstes Mal.
Vielen Dank, bis bald.
Danke fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Print-Stadtmagazin. Ihr findet Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Es erscheint dreimal im Jahr, einmal im April, August und Dezember. Außerdem bringe ich noch einen kleinen handlichen Stadtguide heraus in A6 und der kommt im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch einfach an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern ich als One-Woman-Show. Und ich möchte weiterhin Menschen zeigen, über die man nicht jeden Tag spricht. Da freue ich mich, wenn du mir hilfst, besser zu werden oder zu bleiben und eine Bewertung da lässt, vielleicht auf Spotify, Google oder Apple. Ich freue mich.